ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Es ist fast so, als ob sich die Geschichte in Island wiederholen würde. Schon einmal zogen Zehntausende Isländer vor das Parlament in Reykjavik. Schon einmal ging es um sehr viel Geld und um die Zukunft des Landes. Schon einmal musste die Regierung abtreten. Politik und Zentralbank hatten jahrelang zugelassen, dass sich Banken mit riskanten Geschäften übernahmen und das Land an den Abgrund drängten. Das war vor 8 Jahren. Doch heute ist die Wut der Menschen fast noch größer. Denn der Mann, der ihnen damals sagte, sie sollten ihr Geld besser im Land lassen, der hatte selbst eine Briefkastenfirma im Steuerparadies Panama. Darüber ist Ministerpräsident Sigmundur Gunnlaugsson heute gestürzt. Klaas-Oliver Richter.
Er ist der erste Spitzenpolitiker, der nach der Veröffentlichung der Panama Papers sein Amt verliert, Sigmundur David Gunnlaugsson. Als die isländischen Regierungsparteien am späten Nachmittag zusammenkommen, da kann er nicht mehr sicher sein, dass er die Unterstützung seiner Koalitionspartner noch hat. Wenig später tritt Gunnlaugsson zurück. Am Morgen noch, da hatte er gehofft, selbst über seine politische Zukunft entscheiden zu können. Das Parlament will er auflösen, doch der Staatspräsident, dem er seinen Plan vorträgt, unterstützt ihn nicht. Ich denke nicht, dass es normal sein kann, dass der Regierungschef, ganz gleich wie er heißt, allein die Macht haben sollte, das Parlament aufzulösen, ohne dass die Mehrheit mit dieser Lösung einverstanden ist. Gunnlaugsson stand seit der Veröffentlichung der Panama Papers massiv unter Druck, weil er eine Briefkastenfirma in einem Steuerparadies besessen hat. Über diese Firma schwieg er sich aus und kurz vor seiner Wahl soll er sie für $1 an seine Frau verkauft haben. Tausende Isländer waren gestern deswegen vor das Parlament gezogen, um ihre Empörung zu zeigen. Auch am Abend demonstrieren sie wieder. Das Land leidet immer noch unter den Folgen einer Bankenkrise vor 8 Jahren. Danach sollte alles besser werden, hatte auch Gunnlaugsson versprochen. Jetzt sind viele enttäuscht. Die meisten meiner Freunde und auch ich haben gestern demonstriert, wie viele tausend andere. Und wir machen jetzt einfach weiter. Es ist doch fürchterlich, dass unser Regierungschef vor allem an sich selbst denkt. Die konservative Regierungskoalition versucht jetzt, irgendwie Zeit zu gewinnen. Bei baldigen Neuwahlen, wie die Opposition sie fordert, da wären die Chancen auch für den Partner von der Unabhängigkeitspartei schlecht. Wir müssen sehen, wie diese Angelegenheit sich in den Wahlen dann auswirken wird, sagt der Finanzminister von der Unabhängigkeitspartei. Erstmal wollen wir eine Situation schaffen, in der es wieder mehr Ruhe und Unterstützung für die Arbeit der Regierung gibt. Auch Benediktsson konnte in den Panama Papers eine Scheinfirma zugeordnet werden. Wie es in Island politisch nun weitergeht, ist deshalb noch völlig offen.
Der sogenannte Schattenfinanzindex, der ermittelt, in welchen Staaten Finanzgeschäfte am diskretesten gehandhabt werden und wo diese Heimlichkeiten am meisten Schaden anrichten. Da wundert es nicht, dass Panama relativ weit vorne auf Platz 13 liegt. Aber wenn wir jetzt mal weiter nach oben springen, dann wird es plötzlich interessanter. Deutschland liegt nämlich auf Platz 8 in unmittelbarer Nähe zu Bahrain oder Luxemburg auf Platz 6 und der unangefochtenen Mutter der Steueroasen Platz 1, die Schweiz. Deutschland ist also auch ein beliebtes Finanzschattengewächs. Und weil sich ausländische Kunden auch bei deutschen Banken auf Geheimhaltung verlassen dürfen, ruft die Politik in Berlin nun nach mehr Transparenz und nach Gesetzen, die es, wenn man genau hinschaut, in der Europäischen Union schon lange gibt. Tom Schneider berichtet.
Ein Supermarktgelände, wie es sie in Deutschland zu Abertausenden gibt. Der Immobilie in Gentin in Sachsen-Anhalt sieht man es nicht an. Ihr Besitzer ist eine Briefkastenfirma mit Sitz, ja, in Panama ausgerechnet. Eine Firma namens Bendix Capital mit einem Briefkasten dort besitzt laut Zeitungsberichten offenbar mehrere solcher Supermärkte. Diesen hier vermietete sie unlängst an die Gemeinde zur Flüchtlingsunterbringung. Die Briefkastenfirma wurde angeblich nur gewählt, um die Warenbesitzer vor Anfeindungen zu schützen. In der Bundesrepublik könnte man mit dieser Konstruktion vermutlich auch Steuern vermeiden. Dass Banken und Finanzfirmen in solchen Geschäften mitmischen, ärgert den Justizminister.
Mit Blick auf die deutschen Banken sei gesagt, niemand wird sich dem nationalen Recht und auch den deutschen Fahndungsbehörden dauerhaft entziehen können. Wer sich da etwas zu Schulden hat kommen lassen, der wird sich vor einem deutschen Gericht verantworten müssen.
Doch die Regierungschefin setzt andere Akzente. Fast wie bestellt hatte Angela Merkel heute die Chefs internationaler Wirtschafts- und Finanzorganisationen zu Gast. Statt allein auf Strafen zu setzen, seien vor allem weltweite Vereinbarungen über Transparenz in Geschäftsbeziehungen geeignet, um Druck aufzubauen.
Wir haben ja alle gelesen, dass ein Teil der Banken auch in Deutschland schon Strafbeträge gezahlt haben im Zusammenhang mit solchen Praktiken. Und sicherlich wird man jeden Anlass auch nehmen, zu gucken, ob das Strafrecht schon ausreichend ist. Aber um dem Thema als Ganzes zu begegnen, ist, glaube ich, das Thema der Transparenz und der Meldepflichten schon von allergrößter Bedeutung.
Doch die Industrie, die am Pranger steht, gibt sich selbstbewusst. Finanzdienstleister Mossack Fonseca reagiert per umfangreicher Pressemitteilung. Falsch dargestellt würden die Geschäfte, die von Panama aus organisiert würden. Die Opposition im Bundestag sieht das ganz anders.
Es ist eine Kanzlei, offensichtlich die viertgrößte. Gibt es also drei, die größer sind, wo mit Sicherheit dann auch weitere deutsche Kunden auf den Listen stehen. Und da muss Einhalt geboten werden.
Unsere Banken haben mitgewirkt bei diesen Briefkastenfirmen und deswegen müssen wir sie daran hindern, das weiter zu tun. Also Strafen festlegen, wenn sie weiter Geschäfte mit Briefkastenfirmen machen.
Abhilfe schaffen soll als nächstes ein europäischer Beschluss aus dem vergangenen Sommer. Im Finanzministerium entsteht dazu ein Gesetz, das unter anderem eine Transparenzpflicht für Finanzfirmen vorsieht. Dass der Gentiner Supermarkt in Wahrheit Wurzeln in Panama hat, würde dann schon mal besser sichtbar.
Dass die Panama Papers auch diesen Verein hier hinter mir erreichen, viele wird das nicht wundern. Doch ist es ausgerechnet der neue FIFA-Boss Gianni Infantino, der doch eigentlich die Korruption beenden und vor allem neu und sauber anfangen wollte, dessen Name sich nun in diesen Papieren befindet. In seiner Zeit bei der UEFA soll auch Infantino Verträge mit einer Briefkastenfirma in einem Steuerparadies unterschrieben haben, was der neue FIFA-Präsident am Abend erneut abstritt. Julia Stein und Elena Kuch.
Die Spuren Infantinos in den Panama Papers führen in die Südsee, zum winzigen Inselstaat Niue, genannt auch Mossack Fonseca Land. Hier hatte die Kanzlei einst mithilfe der Inselregierung eine Steueroase nach ihrem Gusto geschaffen und Briefkastenfirmen wie die Cross Trading SA registriert. Die Cross Trading SA taucht im Datensatz als ein Vertragspartner der UEFA auf. Es geht um Fernsehübertragungsrechte für die Champions League. Der Europäische Fußballverband wird von dem damaligen Direktor der Rechtsabteilung vertreten, Gianni Infantino.
Uff.
Heute soll er den Weltverband FIFA als neuer Präsident wieder zum Glänzen bringen. Gianni Infantino steht für einen Neuanfang nach vielen Skandalen und Krisenjahren. Der damalige Vertrag, lange her, 2006. Seine Geschäftspartner waren damals Hugo Ginkes und sein Sohn Mariano, die Besitzer der Cross-Trading AG. Ihre beiden Namen finden sich heute in einer US-Anklageschrift wieder. Sie sollen Fußballfunktionäre bestochen haben. Auf Anfrage zu den Ginkes erklärte die UEFA vor Monaten, die UEFA hat keine Geschäftsbeziehungen mit den genannten Personen. Nach mehreren Nachfragen heißt es dann, wir haben festgestellt, dass fragliche Verträge von Hugo Ginkes unterschrieben worden sind.
Jetzt gab es diese Dementis von Seiten der UEFA, als Infantino noch Generalsekretär war, als ganz klar gesagt wurde, man hat mit diesen Ginkes nie Geschäfte gemacht und jetzt musste man zurückrudern. Also diese Dementis und Erinnerungslücken, die kamen doch eigentlich aus einer Zeit vor Infantino.
Bemerkenswert, für lediglich 111.000 US-Dollar hat die UEFA die Fernsehrechte damals verkauft. Die Ginkes machten dann beim Weiterverkauf mit knapp 200.000 einen kräftigen Gewinn. Warum? Unklar. Hierzu erklärte die UEFA, die Übertragungsrechte seien ordentlich vergeben worden an den Meistbietenden.
Seit fast 6 Jahren warten sie darauf, dass jemand die Verantwortung übernimmt, dass endlich klar wird, wer die Schuld trägt. Dafür, dass 21 Menschen bei der Love Parade in Duisburg in und hinter diesem Tunnel zu Tode gequetscht wurden und so viele verletzt. Für die Familien und Freunde der Opfer hätte es Trauer und Verlust wohl ein wenig erträglicher gemacht. Sie erleben wieder einen schwarzen Tag, denn das Duisburger Landgericht hat heute verkündet, dass es das Strafverfahren zur Love Parade-Katastrophe gar nicht erst eröffnen will. Ingrid Bertram.
Der Beginn einer Katastrophe. Love Parade, Duisburg, 24. Juli 2010. 21 Tote, mehr als 650 Verletzte. Viele Betroffene hatten auf die Aufklärung durch einen Strafprozess gehofft. Tanja Löhrmann war damals Augenzeugin. Sie zog es heute an den Ort der Katastrophe zurück, zutiefst enttäuscht.
Ich bin total fassungslos. Mir ist der Boden unter den Füßen weggerissen worden. Alles kommt plötzlich wieder hoch und man hat noch ein bisschen an Gerechtigkeit geglaubt und ist jetzt einfach nur fassungslos.
Um dieses Gutachten geht es. Es sollte das zentrale Beweismittel im Strafprozess sein. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hatte einen renommierten englischen Panikforscher damit beauftragt. Denn schließlich gilt es, die persönliche Schuld der 10 Angeschuldigten zu beweisen. Das Landgericht ließ aber die Anklage nicht zu.
Dieses Gutachten ist nach Auffassung der Kammer nicht verwertbar. Es leidet zum einen an gravierenden inhaltlichen und methodischen Mängeln. Aufgrund des Gutachtens lässt sich daher nicht beantworten, aus welchen Gründen es zu den tragischen Ereignissen anlässlich der Love Parade im Jahre 2010 kommen konnte.
8 gravierende Mängel gab das Gericht an, etwa, dass der Gutachter nur Fehler aus der Planungs- und Genehmigungsphase heranzog. Was aber am Tag der Katastrophe tatsächlich passierte, so das Gericht, käme im Gutachten nicht vor. Offenbar versuchte das Gericht, das Gutachten zu retten, reichte schon vor Monaten 75 Fragen an den Gutachter nach. Aber die Antworten blieben unbefriedigend, denn
einer Straftat hinreichend verdächtig ist jemand dann, wenn eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass er in einer nachfolgenden Hauptverhandlung auch verurteilt werden wird. Denn nur dann darf überhaupt eine Hauptverhandlung durchgeführt werden.
Offene Fragen hätten auch während der Hauptverhandlung geklärt werden können, so die Staatsanwaltschaft, und weist die Vorwürfe zurück.
Dies erscheint mit Blick auf die außergewöhnliche Tragik der Geschehnisse bei der Love Parade 2010 nicht hinnehmbar.
Ganz ähnlich sieht das der Anwalt der Opfer. Die Chance auf eine juristische Aufklärung sei vertan.
Die Opfer interessiert nicht, ob das Verschulden auf Seiten der Staatsanwaltschaft oder der Richter liegt. Die haben jetzt lang genug gewartet und sie kriegen keine Aufklärung, und das ist ein Skandal.
So groß das Leid für die Betroffenen ist, eine Katastrophe wie die Love Parade juristisch zu bewerten, ist offenbar nicht leicht.
Es kommt in der Praxis insgesamt selten vor, dass eine Anklage erst gar nicht zugelassen wird. Daran erkennt man aus meiner Sicht in diesem Fall, wie massiv die Zweifel des Gerichts an der Anklage der Staatsanwaltschaft und diesem Gutachten sind. Das Gericht hat dann Nachfragen gestellt, einen Beschluss von über 400 Seiten geschrieben und sich diese Entscheidung aus meiner Sicht nicht leicht gemacht.
Jetzt ist die nächste Instanz gefragt. Staatsanwaltschaft und Opferanwalt kündigten Beschwerde an. Das Oberlandesgericht Düsseldorf muss entscheiden, ob es doch noch zur Hauptverhandlung kommt.
Und die Entscheidung in Duisburg kommentiert nun Michael Heusen vom Westdeutschen Rundfunk.
Die Richter am Duisburger Landgericht haben rein formalistisch gesehen vielleicht sogar recht. Das Gutachten des britischen Sachverständigen hat ihnen nicht schlüssig beweisen können, dass bei der Planung und Vorbereitung der Love Parade Fehler passiert sind. Sie haben sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, sagen sie. Immerhin hätten sie 75 Nachfragen gestellt und darauf keine befriedigenden Antworten bekommen. Daher konnte aus ihrer Sicht das Hauptverfahren nicht eröffnet werden. Diese Entscheidung mag man aus dem Gesetz ableiten können, sie wird den Betroffenen aber nicht gerecht. Denn auch wenn das kein juristischer Terminus ist, der menschliche Faktor wird vollkommen ausgeblendet. Opfer und Angehörige warten seit 6 Jahren auf Antworten. Warum 21 Menschen ums Leben kamen, warum über 650 verletzt und Tausende traumatisiert wurden. Die Kammer befindet, so wörtlich, Ermittlungen größeren Umfangs zur Komplettierung eines von der Staatsanwaltschaft unzulänglich belegten Anklagevorwurfs sind gesetzlich nicht vorgesehen. Zitat Ende. So eine Art größerer Formfehler also. Das klingt nicht nur arrogant, das ist es auch. Denn damit wischen die Richter nicht nur den Staatsanwälten eins aus, es ist vor allem eine Ohrfeige für alle, die eine Klärung der Ursachen für die Katastrophe herbeigesehnt haben, egal ob am Ende dieses Prozesses Urteile oder Freisprüche gestanden hätten. Einer gerichtlichen Klärung aus dem Wege zu gehen, indem man sagt, das Gutachten wäre mangelhaft, das entspricht nicht dem Rechtsempfinden des Laien, aber auch nicht dem aller Juristen. Denn selbstverständlich wäre das Expertenpapier vor Gericht nochmal mündlich erörtert worden, selbstverständlich hätten weitere Gutachten in Auftrag gegeben werden können. Nur die Richter wollten wohl nicht.
Michael Heusen kommentierte. Und wir schauen in die USA und kommen noch einmal zurück zu versuchen, Steuern zu umgehen. Dagegen will die Regierung jetzt vorgehen und das hat den USA für Wirbel gesorgt, vor allem an der Wall Street. Die Nachricht mit Thorsten Schröder.
Die vom US-Finanzministerium eingeführten Vorschriften betreffen Konzerne, die nach Fusionen ihre Firmensitze ins Ausland verlegen und damit massiv Steuern sparen. Die Maßnahmen könnte die milliardenschwere Fusion des Viagra-Produzenten Pfizer und dem Botox-Hersteller Allergan verhindern. Mehr dazu von Anja Kuhl aus der Frankfurter Börse.
Übernahmen und Fusionen, die vor allem wegen der Steuervermeidung getätigt werden, wird in den USA ein Riegel vorgeschoben. Konkret wackelt dadurch die geplante Megafusion des Viagra-Herstellers Pfizer mit dem Botox-Produzenten Allergan. Mit 160 Milliarden Dollar wäre es die bislang größte Pharmafusion. Allergan selbst hat ihren Sitz im Steuerparadies Irland. Daher tritt die kleinere Allergan als Käufer auf. Denn so kann der Firmensitz des neuen Gemeinschaftsunternehmens auch Irland werden. Dies erspart Steuerzahlungen an den US-Fiskus. Konkret sehen die neuen US-Gesetze vor, dass in der Vergangenheit getätigte Übernahmen anders bewertet werden. Im Falle Allergan hieße dies, dass der Wert des Unternehmens neu, nämlich niedriger taxiert würde. Die Möglichkeit, den Sitz zu verlagern, hängt von der Größe ab, wird dadurch fraglich. Die Allergan-Aktie brach heute um fast 15% ein, weil keiner weiß, ob aus der Fusion noch was wird. Die Pfizer-Aktie dagegen gewann, weil einige hoffen, dass, falls es noch klappt, es für Pfizer wegen des geringeren Übernahmewertes billiger wird. Findet die Viagra-Botox-Hochzeit trotz der Verschärfung der Gesetze noch statt, dürfte der Deal deutlich kleiner ausfallen.
Die Börsendaten. Der DAX schloss mit 9.563 Punkten. Der Dow Jones lag zum Ende des Handelstages bei 17.603 Zählern. 2015 wurde weltweit zum ersten Mal seit 4 Jahren wieder mehr Geld für Rüstungsgüter ausgegeben. Die Gesamtsumme erreichte 1,5 Billionen Euro, teilte das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI mit. In Europa investierten Länder mit Grenzen zu Russland oder der Ukraine mehr in die Ausrüstung ihrer Streitkräfte. Die USA gaben insgesamt am meisten aus. Auf Rang 2 liegt China. Deutschland belegt den 9. Platz. Nach tagelangen Gefechten um Bergkarabach haben die Konfliktparteien Armenien und Aserbaidschan eine Waffenruhe vereinbart. Die Kämpfe in der Region seien eingestellt worden, teilten die Verteidigungsministerien in Erevan und Baku mit. Bergkarabach gehört zu Aserbaidschan, wird aber von Armenien kontrolliert. Seit Jahrzehnten schwelt dort ein Konflikt. In den vergangenen Tagen waren bei erneuten Kämpfen mehr als 50 Menschen getötet worden.
Es ist der größte und auch der gefährlichste Bundeswehreinsatz in Afrika. 400 deutsche Soldaten sollen unter UN-Mandat helfen, das von Islamisten immer wieder terrorisierte Mali zu befrieden und die Soldaten dort auszubilden. Das betonte heute die deutsche Oberbefehlshaberin bei ihrem Besuch in Mali. Doch die Deutschen haben auch eigene Interessen. Mali ist ein Knotenpunkt auf der Migrationsroute von Westafrika nach Libyen und dann weiter übers Mittelmeer. Wenn es gelänge, diese Region stabiler zu machen, dann würden auch weniger Menschen nach Europa fliehen, so hofft die Verteidigungsministerin. Doch unsere Korrespondentin Shafah Larai hat auf ihrer Reise durch Mali mit Menschen gesprochen, die hier nichts mehr hält, auch kein Frieden. Und sie beginnt ihre Reportage in dem Ort, in dem auch die Bundeswehr stationiert ist, in der Stadt Gao im Norden des Landes, unweit der Sahara, in deren Weiten sich seit Jahren militante Islamisten verstecken.
Seit Februar sind die deutschen Soldaten im Norden Malis. Noch Wochen später wird aufgebaut. In so einem Container wohnen dann 3 Mann. Das ist Standard. Vieles andere ist allerdings neu, vor allem das Einsatzgebiet, die Halbwüste im Norden Malis. Wir begleiten die deutschen Soldaten auf einer ihrer ersten Patrouillen. Der 29-jährige Timo S. ist der Anführer des Trupps. In der Region halten sich nach wie vor Islamisten versteckt und immer wieder werden ausländische Soldaten zur Zielscheibe. Das ist auch Timo und seinen Männern bewusst.
Und von dem, was offiziell berichtet wird, ja, ist es auf jeden Fall gefährlich. Ich will nicht sagen, dass da Angst auch immer da ist, aber ich sag mal, der gesunde Respekt vor dem Auftrag, vor dem, was man hier macht und in welchem Umfeld man sich eigentlich bewegt.
Insgesamt 400 deutsche Soldaten sollen als Teil der UN-Mission in Mali den Norden des Landes davor schützen, wieder in die Hände von Dschihadisten zu fallen. Denn wenn Mali stabil bleibt, so eine der Begründungen des Einsatzes, würden auch weniger Flüchtlinge nach Europa kommen.
denke, wir haben jetzt gelernt, unter anderem durch die Flüchtlingsströme, dass Afrika deutlich näher ist, als wir es in den vergangenen Jahrzehnten wahrhaben wollten. Und wir merken jetzt tagtäglich, wie ein Konflikt eigentlich vor unserer Haustür über das Meer rüberschwappt. Nicht nur in den Süden von Europa, sondern jetzt bis zu uns hoch nach Deutschland.
Die Islamisten aus dem Norden fernzuhalten, ist das eine. Doch das allein reicht nicht, um das Flüchtlingsproblem zu lösen. Gao ist bereits jetzt ein Transitort für tausende Flüchtlinge aus ganz Westafrika. Im Migrationszentrum von Gao setzt man eher auf Aufklärung. Täglich kommen hier junge Männer, viele oft noch Kinder, aus den Nachbarländern an. Ihr Ziel Europa, so wie Boubacar aus Gambia. In Gambia habe er einfach keinen Job gefunden, erzählt er den Mitarbeitern des Zentrums. Also hat seine Familie für ihn gesammelt, damit er die Flucht durch die Wüste nach Europa antreten kann. Die Mitarbeiter erklären ihm, dass schon hunderte Menschen auf der Route gestorben sind, versuchen ihn zu überzeugen, umzukehren. Boubacar hört das alles zum ersten Mal. Er ist verängstigt und erschöpft. Hier im Zentrum bekommt er erstmal ein Zimmer zum Ausruhen. Das Schwierigste für mich ist die Müdigkeit und dass ich seit meiner Abreise keinen Kontakt mehr zu meiner Familie hatte. Mein ganzes Geld wurde mir gestohlen. Ich kann nicht mal anrufen. Ich habe Angst, dass mein Vater denkt, ich würde das Geld, das er für mich gesammelt hat, verplempern. Boubacar ist unentschlossen. Weiterreisen, auch wenn er dabei stirbt, oder zurück nach Hause, wo er nicht weiß, wovon er leben soll. So wie er leben hunderttausende junge Menschen in Afrika in bitterer Armut und ohne Perspektiven. Solange sich das nicht ändert, wird wohl keine militärische Mission verhindern, dass die Menschen ihr Glück woanders suchen.
Zurück nach Deutschland. Bundesinnenminister de Maizière will Polizisten und andere Mitarbeiter im öffentlichen Dienst besser vor Gewalt und Übergriffen schützen. Noch einmal Thorsten Schröder.
Zurzeit würden verschiedene Maßnahmen in der Koalition und mit den Innenministern der Länder beraten, so de Maizière auf einer Konferenz in Berlin. Diese reichten von verbesserten Ausbildungs- und Trainingsmaßnahmen bis hin zu einer Änderung des Strafrechts. Auch technische Unterstützung wie etwa Notruftasten in Behörden oder Bodycams für Polizisten könnten laut de Maizière helfen. In mehreren Städten haben Gewerkschaften am Vormittag die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu Warnstreiks aufgerufen. In Leipzig legten nach Angaben der Gewerkschaft Verdi etwa 60 Mitarbeiter der Stadtverwaltung kurzzeitig die Arbeit nieder. Im niedersächsischen Peine blieben 7 staatliche Kitas wegen des Streiks geschlossen. Die Gewerkschaften fordern unter anderem 6% mehr Lohn. Der Europäische Gerichtshof prüft das geplante Fluggastdatenabkommen zwischen der EU und Kanada. Neben den reinen Flugdaten sollen unter anderem die Anschrift und die Telefonnummer gespeichert werden. Die Prüfung des EuGH wird einige Monate dauern und könnte Signalwirkungen für eine EU-Richtlinie haben, wonach alle Daten von Passagieren, die in die EU ein- oder ausreisen, gespeichert werden sollen.
Als Walt Disney das Dschungelbuch drehen wollte, da hat er allen seinen Mitarbeitern verboten, den Klassiker von Kipling zu lesen. Sein Film sollte eine freie und verspieltere Version der Geschichte von Mowgli werden. Jenem Findelkind, das bei den Tieren im Dschungel aufwächst. Heute kennt kaum jemand Kiplings Original, aber jeder kennt Balus, probier's mal mit Gemütlichkeit. Den bösen Tiger Shere Khan und natürlich das Zischeln der Schlange Ka, die Kinder jahrzehntelang das Fürchten gelernt hat, heute aber offenbar niemanden mehr schockt. Disney jedenfalls hat das Dschungelbuch jetzt noch einmal neu erfunden und in 3D verfilmt mit echten Tieren. Und mit der Gemütlichkeit ist es im neuen Dschungelbuch nun auch vorbei. Justus Kliss.
Entspann dich, Kleiner. Kein Grund auszurasten.
Bär Balu und das Menschenkind Mowgli. Das ungleiche Paar kann sich gut riechen.
Ich bin der König der Bandalok.
Louis, der König der Affen. Pompös.
Nenn mich Louis.
Ein entfesselter King Kong. Ist diesmal weiblich. Und noch verführerischer.
Nur du und ich.
Bagheera bleibt der vernünftige Aufpasser und Überlebenstrainer.
Wenn du nicht lernst, im Rudel zu bleiben, endest du irgendwann noch mal als Abendbrot.
Und Shere Khan, der Tiger. Böse, rachsüchtig und ziemlich gefährlich.
Ein Menschenjunges wird zum Menschen. Und Menschen sind verboten!
Der Film hält sich ans Original, nicht nur was diese Charaktere angeht. Das Menschenkind Mowgli muss sein Wolfsrudel, bei dem es aufwuchs, verlassen und dem Dschungel den Rücken kehren, weil Shere Khan, der Tiger, zurückgekehrt ist und ihn töten will. Trotz der gleichen Geschichte kommt die Neuverfilmung deutlich düsterer daher als die Zeichentrickfassung von 67. Die war eine Musical-Komödie mit echten Ohrwürmern. Durch die realistische Darstellung in einer komplett am Computer entstandenen Urwaldwelt verliert die Geschichte zwar an Leichtigkeit, gewinnt dafür aber an Spannung. Der indische Urwald war Vorlage für die Trickspezialisten. Technisch bemerkenswert und nicht übertrieben trickverliebt. Hier dient die Technik der Geschichte, was man wahrlich nicht von jedem heutigen 3D-Blockbuster-Film sagen kann. Um es dem einzigen Schauspieler im Film, Neil Sethi, möglichst leicht zu machen, nahm die Crew Stoffpuppen zu Hilfe, die im fertigen Film nicht zu sehen sind. Um realistische Reflexe aus dem Schauspieler herauszuholen, gab es noch andere Tricks. Der Shere Khan-Angriff im Film und beim Dreh im Studio. Der Regisseur als Tigerersatz und Erschrecker. Am Ende nimmt sich der Film doch noch eine kleine Freiheit, die Geschichte ein wenig anders zu erzählen. Für Liebhaber des Klassikers ist die Neufassung vielleicht kein Gewinn, aber auch bei der neuen verlässt man das Kino mit einem Ohrwurm.
Ich hoffe, meine Regisseurin macht nicht auch gleich einen Tiger. So, und gerade ist das Hinspiel im Champions League Viertelfinale Bayern gegen Benfica Lissabon zu Ende gegangen. Und noch Bayern-Trainer Pep Guardiola hat ja ein klares Ziel vor Augen. Er will sich unbedingt mit einem Triple aus München verabschieden. Und dem sind er und seine Bayern heute ein kleines bisschen näher gekommen. Bernd Schmelzer.
Die Tür zum Halbfinale steht weit offen für Pep Guardiola und seine Bayern nach dem 1:0 über Benfica Lissabon. Der Rekordmeister begann furios in der ausverkauften Allianz Arena. Der Führungstreffer bereits nach exakt 109 Sekunden durch Arturo Vidal. Lissabon in der Folge zunächst überhaupt nicht in der Partie. Die Bayern jedoch versuchten teilweise zu schön zu spielen und zu viel zu zaubern. Was sie dabei vergaßen, das Tore schießen. Und so sank auch der Unterhaltungswert von Minute zu Minute. Wenig Höhepunkte. Ein Müller-Volley, noch die nennenswerteste Möglichkeit vor der Pause. Start begonnen, aber auch stark nachgelassen. Die Bayern wie eingeschläfert vom portugiesischen Meister, der nun selbst aktiver wurde und nach höchst gefährlich vor dem Bayern-Gehäuse auftauchte. Neuer musste gegen Jonas und andere retten, und zwar des Öfteren. Am Ende blieb es beim knappen Sieg der Münchner.
Und uns fehlt noch das Wetter. Der Aprilkastenschwanke behandelt die Deutschen ja gerade sehr ungleich. Geht das so ungerecht weiter?
Nein, die Ungleichgewichte, die werden weggeräumt. Aber heute gab es wirklich sehr, sehr große Unterschiede beim Wetter, vor allem bei den Temperaturen. Spitzenreiter mit fast 26 Grad war heute Regensburg. Hier gab es also eine sommerliche Temperatur, hingegen in Aurich zur gleichen Zeit heute Nachmittag knapp 11 Grad. Dazwischen lag natürlich diese Luftmassengrenze, die kalte Luft vom Westen oder im Westen von wärmerer Luft im Osten trennte. Es ist genau dieses Regenband, das ist der Stand von heute Abend 20 Uhr gewesen. Und wenn wir dieses Regenband mal weiterlaufen lassen, bis jetzt aktuell, dann sehen wir, es rutscht weiter Richtung Osten und damit wird also auch hier in den nächsten Stunden die wärmere Luft nach Osteuropa abgedrängt. Dafür kann es genau hier in den Resten der wärmeren Luft heute Nacht noch einzelne Gewitter geben. Jetzt aktuell zum Beispiel in der Lausitz blitzt es und donnert es und dieses Regenband kommt allmählich auch bis in den äußersten Osten und im Südosten voran. Im Westen hingegen reißt der Himmel auf, dafür wird es hier kühler. Die Tiefstemperaturen liegen zum Beispiel morgen früh in der Eifel bei nur 3 Grad. Im Osten sind es immer noch eher mildere 10 Grad. Tja, und morgen Vormittag fangen wir dann mit einem doch eher gleichgeschalteten Wetter an. Wir werden einen Sonnenwolkenmix haben. Das heißt, es wird auf jeden Fall mal freundlicher sein. Die Sonne kommt heraus und es ist meistens trocken. Ausnahme südlicher Donau. Hier wird es weiter regnen und im Norden kann es einzelne Schauer geben. Am Nachmittag bleibt es dann meistens trocken. Der Regen im Süden lässt auch mehr nach. Allerdings kommt dann hier im Westen und Nordwesten eine nächste Front, dickere Wolken heran. Und auch die bringen dann morgen im Verlauf des späteren Nachmittags neuen Regen. Die Temperaturen dann unter diesen Regenwolken hier im Nordwesten nur 12 bis 13 Grad. Verbreitet sind es 14 bis 17 Grad. Am wärmsten wird es mit bis zu 19 Grad im Breisgau. Der Wind weht vor allem in der Nordhälfte recht frisch aus südwestlicher Richtung. Zu den weiteren Aussichten. Einzelne Schauer und Gewitter gibt es am Donnerstag im Nordwesten. Am Freitag dominant vor allem Dauerregen bei niedrigen Temperaturen im Süden Richtung Alpen. Dort dann nur einstellige Höchsttemperaturen. Insgesamt kann ich aber sagen, zum Wochenende und vor allem danach kommt der Frühling mit höheren Temperaturen zurück.
Hören wir gerne dafür. Vielen Dank, Carsten Schwanke. Und hier geht es jetzt weiter mit dem Spielfilm Stille mit Iris Berben. Das Nachtmagazin mit Gabi Bauer meldet sich um 0:15 Uhr und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.